Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Bedeutung von Weihnachten und Ostern, die kennen schon Kindergartenkinder. Was allerdings an Pfingsten gefeiert wird, das wissen deutlich weniger Menschen, dass nämlich der Heilige Geist über die Jünger kam und sie alle Sprachen sprechen konnten. Pfingsten hat also mit Verständigung, mit Kommunikation zu tun. Kann diese Geschichte uns heute noch etwas erzählen, zumal die Kirchen kontinuierlich Mitglieder verlieren? Das habe ich den Publizisten Robert Leicht gefragt, ehemaliger Chefredakteur der Zeit, Honorarprofessor für öffentliche Kommunikation in Erfurt und ehemaliges Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Leicht, Kommunikation in allen Sprachen, das hört sich eigentlich für eine sehr moderne Geschichte an. Kann die Geschichte die Aktualität, kann die Kirche die Aktualität dieser Erzählung aufgreifen?
Na, es bleibt zunächst einmal eine Utopie. Es war ja ein einmaliges Erlebnis. Und die Utopie ist natürlich hoffnungsleitend. Wobei Sie und ich doch aus unserem Alltag wissen, natürlich, wenn man nicht miteinander redet, gibt es keine Verständigung. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass je genauer man miteinander redet, desto schwieriger die Verständigung werden kann. Es bleibt ein Hoffnungsschimmer. Und wenn ich den mal ganz ins Weltliche übersetze, der Philosoph Jürgen Habermas hat uns ja mal gelehrt, dass die freie Kommunikation, die herrschaftsfreie Kommunikation, eine Bedingung für Wahrheit ist. Also wenn die Leute sozusagen ohne Machtanspruch, ohne materielle Interessen, einfach wahrheitsorientiert miteinander reden, gibt es die Chance, Verständigung, und zwar Verständigung auf der Basis der Wahrheit zu finden.
Aber wenn Sie vorhin von Utopien gesprochen haben, eine Utopie ist ja auch, wenn wir jetzt das Pfingstfest nochmal betrachten, die Utopie der Gemeinschaft, also die Gemeinschaft, die nach draußen geht, die kommuniziert. Ich würde jetzt aber mal sagen, dass immer weniger Leute dabei an die Kirche denken. Also zumal in der katholischen Kirche Frauen ausgeschlossen werden, zumal es viele Fälle von Missbrauch gab und die Hierarchien in der Kirche extrem starr sind. Müsste sich da etwas ändern, um diese Utopie vielleicht auch tatsächlich wieder auf die Kirchen zu beziehen?
Ja, ganz sicherlich. Hierarchien sind ja nicht für sich wahrheitsfördernd, die sind machtfördernd. Und wo es Macht gibt, gibt es leider auch immer Machtmissbrauch. Und die katholische Kirche, der ich ja nun nicht angehöre und der ich keine Vorschriften zu machen habe, hat nun da besondere Schwierigkeiten, die aber in der katholischen Kirche ja selber artikuliert werden. Mir wäre allerdings lieber, diese Debatte würde nicht so sehr von den in der Tat scheußlichen Missbrauchsfällen gesteuert. Denn die Mehrzahl der Missbrauchsfälle ereignet sich ja nicht in der katholischen Kirche, sondern eher in Sportvereinen und was so viel schlimmer ist, innerhalb der einzelnen Familien. Davon mal abgesehen, wenn man die Entwicklung der katholischen Kirche anschaut und wenige Menschen findet, die in ihren Dienst treten wollen, da stimmt dann eben etwas nicht in der Vorstellung von dem priesterlichen Dienst, wenn die Menschen den nicht antreten wollen. Und wenn Sie von einem männlichen Weihepriestertum nicht glauben, dass das zeitgemäß ist, man kann das ja verstehen.
Die Missbrauchsfälle sind aber, so sagen es Statistiken, auch schuld daran, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten. Eine Studie hat kürzlich die Prognose aufgestellt, dass den Kirchen bis 2060 die Hälfte der Mitglieder verloren gehen wird. Also momentan sind es noch etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger, die Mitglied sind. 44,8 Millionen 2060 werden es laut Prognose 22,7 Millionen sein. Was müssten denn die katholische und die evangelische Kirche dagegen tun?
Also die Missbrauchsfälle führen natürlich dazu, dass es Empörung gibt. Der Ausschluss von Frauen von den kirchlichen Ämtern der katholischen Kirche auch. Aber selbst wenn es die Missbrauchsfälle nicht gäbe und wenn es die Frauendiskriminierung in der katholischen Kirche nicht gäbe, es ist ja interessant, dass in beiden Kirchen die Mitgliedszahlen rückläufig sind und was bis 2060 geschieht, ist natürlich auch weit hoch extrapoliert. Ich halte dies aber für einen normalen Säkularisierungsprozess. Im Übrigen, wer hat eigentlich mal vorgeschrieben, dass die Mehrheit der Gesellschaft der Kirche angehören müsse? Ich glaube, auch in früheren Zeiten war man zwar Mitglied der Kirche, aber die innere Bindung an die Kirche war doch auch im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert nicht so vital. Man muss daran denken, Martin Luther hat sich mal geweigert, weiterhin in Wittenberg zu predigen, weil nicht mehr als 20 Leute in die Kirche kamen. Da kann ich doch stolz sein, wenn ich vor ein paar Jahren in Wittenberg gepredigt habe und zwar 200 Leute da. Also diese statistisch Mengenkalkulation, die sagt ja nichts über die Vitalität des Geistes aus. Im Ernst ist die Frage, ob eine Gesellschaft religiös geprägte Menschen hat, immer ein Minderheitsphänomen gewesen.
Aber es kann der Kirche ja nicht egal sein, wenn sie ihre Mitglieder verliert.
Na, natürlich nicht, weil ihre ganze Struktur ja auf der Mitgliedschaft und der Kirchensteuer beruht. Aber mir ist offen gestanden, obwohl ich nicht in die Minderheitssituation direkt verliebt bin, finde ich eine vitale Kirchengemeinde wichtiger als eine riesige Mitgliedschaft, die zu hohen Kirchensteuern führt. Jetzt müssen die Kirchen natürlich aus zwei Gründen besorgt sein. Das eine ist, ihre bisherige auf der Kirchensteuer beruhende Finanzierung rutscht natürlich weg, wenn die Mitgliedszahlen zurückgehen, und zwar ziemlich unvermeidlich zurückgehen. Und das andere ist, was ist ihre geistliche Kraft, wenn sie wenige Menschen an sich binden kann? Wir müssen dazu nur außerhalb von Deutschland mal herumschauen. Frankreich hat kein System der Kirchensteuer und dort lebt die katholische Kirche praktisch dann doch in einem in Frankreich besonders säkularisierten Staat von der Bindungskraft ihrer Botschaft und ihrer Mitglieder.
Wenn wir ganz kurz einmal nach Frankreich schauen, dann möchte ich kurz noch mal auf den Brand in Notre-Dame zu sprechen kommen, wo es wahrscheinlich für viele Leute doch recht überraschend war, wie emotional die Menschen darauf reagiert haben. Und ich vermute mal, das hängt nicht nur damit zusammen, dass Notre-Dame architektonisch ein wichtiges Bauwerk ist.
Sicher, da ist irgendeine Beheimatung symbolischer Art getroffen worden. Aber wissen Sie, dann hat man in den ersten Tagen diese ungeheure Bereitschaft, alles zu tun. Und was haben wir heutzutage in Paris, ein paar Wochen danach? Nur noch Streit darüber, was man mit der Ruine eigentlich machen soll. Das zeigt nur an, dass das Entsetzen über das Feuer in der Tat die Leute irgendwo getroffen hat. Dass aber die Frage, wie man damit später umgeht, davon unberührt ist. Aber Frankreich ist natürlich auch insofern gespalten, als dass das Land offiziell total säkularisiert ist, aber die Eliten ihre Kinder dann doch lieber in katholische Privatschulen schicken.
Es gibt ja auch sowas wie eine, ich würde sagen, moderne Orientierungslosigkeit, die Menschen dazu bewegt, sich dann vielleicht esoterischen Gruppen anzuschließen, vielleicht sogar fundamentalistischen Gruppen. Ist die evangelische oder die katholische Kirche zu unattraktiv? Es gibt ja auch ganze Ersatzreligionen, die sich aus Ernährungskonzepten zum Beispiel zusammensetzen.
Sag mal so, man sagt, die Leute glauben zu wenig. Ich bin der anderen Ansicht, die Leute glauben viel zu viel. Sie glauben, dass Espiritox hilft, dass Globuli helfen. Und Sie haben ja hingewiesen auf die esoterischen Bewegungen. Ich nehme die in dem Moment ernst, wo mir jemand sagen kann, dass seine weltanschaulich oder quasi religiöse Einstellung A, etwas für seine persönliche Lebensführung bedeutet und wenn diese Orientierung etwas sagt für sein Gemeinschaftsleben. Wenn man das beides ernst nimmt, also eine sozusagen jenseits der Rationalität angesiedelte Weltauffassung und dann daraus ableitend eine persönliche Lebensführung und eine Gemeinschaftshaltung, dann kommt man schnell an die Frage, wie soll das denn organisiert werden? Und da wirkt natürlich die Rationalität unserer überlieferten Kirchenstrukturen nicht so sehr begeisternd. Aber es gehen eben doch viel mehr Leute in die Kirche als zu Fußballspielen.
Kirchen sind ja seit ein paar Jahren auch immer wieder das Ziel von Attentaten. Sri Lanka, Pakistan, Ägypten, USA, in Christchurch wurden Muslime während des Gebets getötet. In den USA gab es Tote bei 2 Attentaten auf Synagogen. Hat Religion wieder, und da könnte man in die Geschichte zurückblicken, eher wieder eine negative Energie?
Nein, es war immer ambivalent. Da müssen die christlichen Kirchen sich mal an ihre eigene Geschichte erinnern, wie viel man durch innerkirchliche und interkonfessionelle Streitigkeiten Kriege bis zum 30-jährigen Krieg, aber auch später noch Feindschaft und Feindseligkeit unter Berufung auf die richtige Religion ausgelöst hat. Insofern ist immer dann, wenn man an unbedingten Wahrheitsansprüchen mit Macht festhält, die große Gefahr von Machtmissbrauch in geistlicher Perspektive. Was nun die Angriffe auf religiöse Einrichtungen angeht, da würde ich dann gerne wissen, sind das konkurrierende Religionen, die einander über den Schädel hauen, oder ist es eine Religionsfeindlichkeit? Ich kann das von Fall zu Fall nicht unterscheiden. Aber leider ist die menschliche Geschichte eben doch immer wieder verbunden mit Gewaltausbrüchen. Und vergessen wir nicht den schlimmsten Gewaltausbruch, nämlich in christlichen Gesellschaften der Antisemitismus. Und wir in Deutschland haben nur mit dem Dritten Reich die schreckliche Erfahrung gemacht, wie sehr man andere Leute wegen der Zugehörigkeit zu einer anderen Religion oder hier genauer einer anderen Rasse bis auf den Tod hin verfolgt.